Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 23. März 2026, kurz nach 21 Uhr. Ich kann den Podcast heute zum letzten Mal früher machen, weil die Amerikaner schon auf Sommerzeit umgestellt haben, wir nicht. Und daher die Zeitverschiebung nach New York eben eine Stunde weniger ist. Aber wir holen das ja in Kürze nach und dann ist es wieder das alte Lied und dementsprechend wird der Podcast dann auch etwas später kommen. Ansonsten an dieser Stelle auch nochmal gerne den Hinweis auf den Sponsor des Podcasts, Just Trade, die ja auch zu den Sponsoren meines YouTube-Kanals gehören. Das Team um Michael B. Bushaus versucht in Deutschland einen neuen Neo-Broker nach Vorbild von Robinhood in den USA aufzubauen. Doch kann man bereits Aktien, aber auch etliche Kryptowährungen handeln und das zu sehr guten, sehr günstigen Konditionen. Das heißt, wer noch einen Broker für Aktien, aber auch Kryptowährungen sucht, sollte definitiv mal bei Just Trade vorbeischauen. Ja, und damit komme ich dann zum heutigen Marktgeschehen. Und da muss man sagen, heute Nacht, also in der Nacht von Sonntag auf Montag, die US-Index-Futures zunächst im Minus gestartet, leicht im Minus gestartet, dann aber im weiteren Verlauf immer tiefer ins Minus gerutscht. Auch hier am Vormittag deutscher Zeit, der DAX stark unter Druck natürlich. Und dann kurz nach Mittag, also so 12.11 Uhr, glaube ich, war es, kam ein Posting von US-Präsident Donald Trump auf seinem sozialen Netzwerk True Social. Doch gab er bekannt, dass er das Kriegsministerium, wie es jetzt heißt, angewiesen habe, die Attacken auf den Iran für 5 Tage auszusetzen, insbesondere auf Energieinfrastruktur. Zuvor hatte er noch damit gedroht, dass wenn der Iran die Straße von Hormuz nicht bedingungslos öffnen würde, dass er dann eben die Energieinfrastruktur des Landes angreifen lassen werde. Und das wurde jetzt definitiv mal für 5 Tage ausgesetzt. Israel aber macht natürlich weiter, auch mit Bodentruppen im Libanon. Und es gibt auch Berichte, dass die USA weiter Bodentruppen in die Golfregion verlegen. Also was da am Ende rauskommen wird, muss man auch sehen. Fakt ist aber, dass es erst einmal eine gewisse Deeskalation gab. Und deswegen ja, kam es zu Kurssprüngen, zu Freudensprüngen an allen Märkten. Der Bitcoin stieg von etwa 67.500 auf 71.000 Dollar und mehr. Der DAX machte aus minus 2%, kurz sogar plus 3%. Und die Ölpreise, die brachen natürlich deutlich ein. Brent beispielsweise von 112 auf unter 100 Dollar kurzfristig und auch WTI, also WTI, geriet unter Druck. Es dauerte allerdings dann nicht lange, bis es ein Dementi vom Iran gab. Doch dieses, man habe keine Verhandlungen mit dem Weißen Haus geführt und Trump habe vielmehr einen Rückzieher gemacht auf Druck der Finanzmärkte. Und trotz dieses Dementis des Iran konnten sich heute die Aktienmärkte, aber auch die Kryptomärkte am Ende gut schlagen. Dennoch muss man jetzt abwarten, wie es da weitergeht. Kurzfristig ist es, wie gesagt, eine Deeskalation. Trump always chicken out. Taco hier mal wieder aktiv. Aber man muss auch sagen, das Ganze steht auf tönernen Füßen. Und wenn es tatsächlich so sein sollte, dass erstens Israel den Krieg einfach weiterführt, dass auch der Iran deshalb den Krieg ja quasi weiterführen muss und dass die Amerikaner auch Bodentruppen in die Region verlegen, dann könnte es hier bald schon zu neuen Eskalationen kommen, zumal jetzt auch die Verhaltensweise des Iran, die ja da versuchen, Trump so ein bisschen bloßzustellen, auch nicht unbedingt dazu beitragen, dass er besonders gute Laune haben dürfte. Heute aber, wie gesagt, feierten die Anleger an den Märkten zunächst einmal. Kein Wunder, denn viele waren natürlich zuvor short positioniert. Und genau das ist auch immer das Problem mit Short-Positionen. Ich habe zum Beispiel jetzt über das Wochenende die aktuelle Ausgabe des Total Return Börsenbrief geschrieben. Dort habe ich auch eine Aktie als Long-Kandidat und eine andere als Short-Kandidat vorgestellt, also quasi ein Pair-Trade. Habe aber auch bei dem Short-Kandidaten gesagt, wartet erst ab, bis die Aktie ein bisschen nach oben geht. Jetzt ist der Börsenbrief noch nicht raus, der wird morgen an die Abonnenten verschickt. Deswegen möchte ich auch keine Namen von den Aktien nennen. Aber natürlich heute ist diese Aktie dann entsprechend gestiegen und so können die Abonnenten das womöglich dann direkt umsetzen. Naja, sei es wie es sei, schauen wir an, was heute am Ende dann wie gesagt passiert ist. Zunächst mal an den Rentenmärkten nicht allzu viel. Ja, die Renditen sind etwas zurückgekommen. Beispielsweise 2-jährige US-Treasuries jetzt wieder bei 3,85%, nachdem sie zuvor bei knapp 3,9 waren. Aber das ist natürlich immer noch deutlich höher als vor kurzem und nach wie vor kann man sich an den Rentenmärkten also eine Zinserhöhung langsam vorstellen. Denn die 2-jährigen US-Renditen, die sollten ja immer so in etwa auf Höhe des Leitzinses in den USA liegen. Der liegt bei 3,5 bis 3,75%, also im Mittel bei 3,625. Die 2-jährigen Renditen jetzt bei 3,85, das heißt etwa 25 Basispunkte höher. Und wenn es danach geht, müsste man also bald eine Zinserhöhung in den USA erwarten. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Nach der letzten Fed-FOMC-Entscheidung hat ja auch Jerome Powell sich dahingegen geäußert. Er hat gesagt, wir haben auch darüber diskutiert, dass der nächste Zinsschritt vielleicht sogar eine Zinserhöhung sein könne. Aber das sehe derzeit niemand. anders als beispielsweise in Frankfurt bei der EZB, wo das durchaus wohl ernsthafter diskutiert wird, auch auf Druck der Deutschen Bundesbank, die ja damit zu reden hat. Und aus meiner Sicht wäre das eine völlige Katastrophe, wenn man das tut, egal ob jetzt bei der EZB oder bei der Federal Reserve oder bei beiden. Denn man muss sagen, die Ölpreise sind ja zuletzt nicht gestiegen, weil wir eine boomende Weltwirtschaft hätten und die Nachfrage so hoch ist, sondern weil es kurzfristig einen Angebotsschock gegeben hat und immer noch gibt und vielleicht dauert der auch noch länger an. Aber dadurch der Ölpreis nach oben geschossen und jetzt leiden die Unternehmen, leidet die Wirtschaft ohnehin schon unter diesen stark gestiegenen Ölpreisen, unter auch höheren Energiepreisen. Und dann kommen die Notenbanken und erhöhen dann auch noch die Finanzierungskosten, indem sie die Leitzinsen erhöhen. Also das wäre völlig kontraproduktiv, würde sowohl die Wirtschaft in der Eurozone als auch insbesondere in Deutschland, aber auch in den USA wahrscheinlich dann über kurz oder lang in eine Rezession schicken. Damit hätte man dann zwar das Ziel erreicht, die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen, aber man müsste dann wahrscheinlich die Gelddrucker anwerfen, um die Wirtschaft aus einer Rezession wieder rauszuholen. Und das kann jetzt eigentlich der Weisheit letzter Schluss nicht sein. Den Währungshütern im Euroraum traue ich jede Dummheit zu. Unter Trichet haben sie damals auch noch in die Finanzkrise hinein eine Leitzinserhöhung gemacht, die auch rückblickend völlig Banane war, auf gut Deutsch gesagt. Der Federal Reserve in den USA sollte man aber unterstellen, dass man doch cleverer ist. Und von daher hoffe ich mal, dass das am Ende ganz gut ausgehen wird. Generell die Situation im Nahen Osten natürlich weiter angespannt. Es wäre hier natürlich wünschenswert, wenn die Islamisten im Iran vertrieben werden könnten. Aktuell sieht das aber nicht danach aus, ob Trump und die Israelis mit ihrem Krieg jetzt die Welt wirklich sicher gemacht haben. Sei mal dahingestellt, wahrscheinlich müssten sie dann weiter durchziehen, was aber dann natürlich tatsächlich für die Finanzmärkte irgendwann schwierig wird. Es ist eine, wie gesagt, sehr verfahrene Situation. Man muss es derzeit beobachten, aber es ist definitiv auch nicht unbedingt ratsam, jetzt irgendwie groß zu shorten. Denn wie gesagt, ein Tweet oder eine Meldung und der Markt explodiert nach oben. Generell muss man nämlich sagen, bleibe ich bei dem, was ich in den letzten Podcasts immer gesagt habe. Der Markt sah eigentlich nach steigenden Kursen aus. Die fundamentalen Bewertungen waren schon günstig, sind jetzt durch weitere Kursrücksetzer noch günstiger geworden. Das Sentiment, die Marktstimmung ist ziemlich am, ich sage es jetzt mal so, allerwertesten. Also da haben die Bären mittlerweile die Kontrolle. Es ist eigentlich nur die Charttechnik, die derzeit noch den Bären in die Hände spielt. Denn beispielsweise ist der DAX unter die Marke von 23.000 Punkten gefallen und das deutlich und konnte sie auch heute nicht zurückerobern. Er war zwar mal kurz drüber gesprungen in einer ersten Reaktion, aber letztlich, wir sehen es gleich, der Schlusskurs wieder darunter. Das heißt insbesondere die deutschen, europäischen Aktienmärkte, die sind auch charttechnisch schwer angeschlagen. In den USA muss man allerdings sagen, hält sich das noch in Grenzen. Doch gab es zuletzt zwar auch deutliche Rücksetzer, aber doch sieht es charttechnisch zumindest immer noch besser aus, jedenfalls nicht bearish. Und alles in allem, wie gesagt, wären die Aktienmärkte und auch wahrscheinlich die Kryptomärkte bereit für Kursgewinne, für eine Kursrallye, wenn es eben diese Situation im Nahen Osten nicht geben würde. Aber hätte, hätte Fahrradkette oder wie Lothar Matthäus sagen würde, wäre, wäre Fahrradkette. Es gibt diese Situation nun mal und deswegen muss man auf diese achten. Aber wenn sich das irgendwie auflösen sollte, am besten natürlich, indem die Islamisten im Iran vertrieben werden und der Iran zu einem demokratischen Land wird, was dann den ganzen Nahen Osten sicherer machen dürfte. Aber das ist natürlich wahrscheinlich ein Wunschtraum. Aber wenn das, wie gesagt, da irgendwie kurzfristig enden sollte, glaube ich, dann werden wir weitere Kurssprünge ähnlich wie heute sehen. Ja, kommen wir damit zu dem, was wir noch gesehen haben. Die US-Inflation zuletzt natürlich auch nach Trueflation deutlich angestiegen. Vor wenigen Wochen hatten wir noch eine Real-Time-Inflation laut Trueflation von 0,68%. Jetzt sind wir bei 1,73%. Da schlagen eben die stark gestiegenen Ölpreise, die sich ja durch die gesamte Wirtschaft fressen, Transportkosten, aber auch in der Chemieindustrie braucht man sehr viel Öl und natürlich Energiekosten und. Die fressen sich da durch und die schlagen sich da nieder. Ansonsten, die Rentenmärkte, wie gesagt, können sich jetzt sogar eine Zinserhöhung der Federal Reserve vorstellen. Wenn man allerdings auf CME FedWatch schaut, dann sieht man, dass die Mehrheit doch noch davon ausgeht, dass wir bis Jahresende zumindest unveränderte Leitzinsen haben werden, also 3,5 bis 3,75%. Es gibt auch noch eine kleine Gruppe von Optimisten, die mindestens mit einer Zinssenkung rechnen, allerdings auch genauso eine kleine Gruppe, 13,2%. Die mit einer Zinserhöhung rechnen. Also alles in allem hält sich das derzeit sehr die Waage. Nachdem es aber zuletzt sogar noch teilweise nach 3 Zinssenkungen aussah, hat sich das natürlich eingetrübt. Und umso überraschender ist eigentlich, dass sich die Kryptos angeführt von Bitcoin so gut halten können, weil die eigentlich auf die Zinserwartungen in den USA extrem sensibel reagieren. Aber hier hatten wir natürlich auch schon einen Crash seit Anfang Oktober letzten Jahres. Der Bitcoin in der Spitze ja fast halbiert, sodass das hier vielleicht einfach auch schon im Kurs drin ist. Zuletzt hat man dann gesehen, dass auch der Goldpreis massiv unter Druck geraten ist, der Silberpreis ebenso. Viele fragen sich, warum angesichts der geopolitischen Lage und tatsächlich würde das eher für steigende Gold- und Silberpreise sprechen, aber die sind eben auch zuletzt schon stark gestiegen und jetzt hat man hier so ein bisschen das Problem, Wenn man jetzt Liquidität braucht, gerade als professioneller Anleger, als institutioneller Anleger, dann muss man natürlich das verkaufen, was noch am schönsten im Plus liegt. Und da hat man zuletzt einfach wohl bei Gold und Silber mal ein paar Gewinne mitgenommen, ein bisschen Tabula Rasa gemacht. Und das erklärt dann auch die Kursrückgänge bei Gold und Silber. Generell auf lange Sicht bin ich aber nach wie vor positiv, sowohl für Gold und Silber als auch natürlich für den Bitcoin und die Kryptos, als auch für die Aktienmärkte. Aber kurzfristig, wie gesagt, ist das natürlich jetzt eine Gemengelage, die alles andere als schön ist. Wie gesagt, damit noch kurz der Blick auf die Aktienmärkte. Zunächst in Deutschland, der DAX am Handelsende immerhin noch mit einem Plus von 273,67 Punkten oder 1,22%, 22.653,86. Zur Eröffnung hat er 21.946,95 Punkte gesehen. Das Tagestief lag bei 21.863,81 Punkten und das Tageshoch bei 23.178,70. Da sieht man also diese extreme Schwankungsbreite. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite heute die Aktien von Vonovia, RWE und Zalando. Vonovia leidet natürlich auch darunter, dass die Zinserwartungen sich zuletzt verschlechtert haben. Also es wird jetzt sogar teilweise mit Zinserhöhungen gerechnet. Das ist schlecht eher für die Baubranche, das ist auch schlecht für die Immobilienbranche. Dann RWE, eine Aktie, die zuletzt gelaufen ist wie geschnitten Brot, die eigentlich auch von der aktuellen Situation profitiert. Aber hier gab es wohl einfach mal ein paar Gewinnmitnahmen. Generell aber RWE und E.ON bleiben nach wie vor, gerade auch in der aktuellen geopolitischen Lage, eigentlich erste Wahl, ähnlich wie auch vielleicht eine Siemens Energy. Und dann Zalando. Die hat es zuletzt ja wieder arg zerrissen. Die Aktie ist ja deutlich gefallen, hat sich jetzt zuletzt dann auch wieder ein bisschen berappeln können. Jetzt geht es hier auch wieder ein bisschen bergab. Generell muss man sagen, der Boden scheint hier immer so im Bereich 18 bis 20 Euro zu liegen, aber auf der Oberseite viel mehr als 30, maximal 35 Euro geht auch nicht. Und irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich tatsächlich dann auch wohl der fundamental faire Wert. Die Gewinnerseite, Commerzbank, Siemens Energy und Prantec. Commerzbank, gibt es natürlich weiterhin diese Übernahmenspekulationen, die italienische UniCredit könnte hier am Ende doch ernst machen und zum Zuge kommen. Das stützt natürlich die Aktie, gerade auch wenn sie etwas zurückfällt. Deshalb die Commerzbank auch zuletzt besser gelaufen als die Aktie der Deutschen Bank. Dann Siemens Energy, generell natürlich ein Profiteur der aktuellen Situation, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Charttechnisch hatte ich zuletzt darauf hingewiesen, ist die Aktie genau ans untere Ende des Aufwärtstrends gefallen. Das heißt, doch konnte man sie eigentlich kaufen und mit sehr, sehr engem Stoppkurs absichern als Trade. Wer das gemacht hat, der müsste langsam sogar aufgegangen sein. Heute ein Plus von fast 5%. Und das könnte dann auch sogar erst der Anfang sein. Und last but not least, Prantec, die Aktie natürlich aus der Chemiebranche. Und wenn es natürlich Entspannung im Nahen Osten gibt, Entspannungssignale, sage ich es mal so, und dadurch der Ölpreis, wie das heute eben passiert ist, etwas stärker unter Druck gerät, dann ist das generell gut für die Chemiebranche. Man muss sagen, der Preis für Brent Crude, also Nordseeöl, aktuell um die $100, ein Minus von 10,5%. Der Preis für WTI, also West Texas Intermediate oder WTI auf Deutsch, jetzt sogar unter die $90-Marke gefallen, ein Minus von gut 9%. Und jetzt muss man mal schauen, wie gesagt, wie das weitergeht. Heute auf jeden Fall, Taco Trump hat erstmal den Ölpreis, in Anführungszeichen, crashen lassen und die Aktienmärkte und andere Märkte eben dann stabilisiert bzw. steigen lassen. Aber wie lange das anhält, muss man sehen. Denn schon im Tagesverlauf sind einige Kursgewinne wieder abgebröckelt. Man sieht es ja auch beim DAX, der im Tageshoch, wie gesagt, knapp an der 23.200er-Marke dran war und letztlich um 22.650 Punkte geschlossen hat. Dann der MDAX, heute teilweise ebenfalls schon deutlich im Minus gewesen, charttechnisch sehr, sehr kritisch die Situation, muss man sagen. Er ist zuletzt unter die Marke von 28.000 gefallen und das eigentlich auch nachhaltig, aber mit diesem Intraday-Reversal heute und dem Schlusskurs bei 28.229,36 Punkten, was übrigens einen Plus von 433,08 Punkten oder 1,56% entsprochen hat, Bullen, den Bären nochmal von der Schippe gesprungen, wenn man so will. Aber sie müssen jetzt dranbleiben. Der MDAX hat jetzt nach unten wirklich so gut wie alles ausgereizt. Und wenn das jetzt in den nächsten Tagen nicht nach oben geht, dann könnte sich auch hier das Chartbild weiter eintrüben, was ja beim DAX schon passiert ist. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Nordex, Redcare Pharmacy und TKMS. Nordex, muss man sagen, Windkraftunternehmen. Wenn es natürlich Entspannung bei den fossilen Energien gibt, dann ist das schlecht für die Erneuerbaren. Deswegen Nordex heute ein bisschen unter Druck, verliert 2,6%, ist aber zuletzt auch super gelaufen. Dann Redcare Pharmacy, da der deutsche Apothekenmarkt, da gibt es derzeit massive Umwälzungen. Da gab es heute, glaube ich, auch so eine Art Streik, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Generell aber Online-Apotheken, aus meiner Sicht als Investment nicht unbedingt das Beste. Doc Morris gibt es ja da auch noch in der Schweiz und andere. Und ich hatte zuletzt ja auch immer bei Redcare Pharmacy betont, generell nutze ich Online-Apotheken sehr gerne, auch Redcare Pharmacy, die ehemalige Shop-Apotheke und andere. Aber als Kunde und als Aktionär käme es mir nicht in den Sinn, da zu investieren, ganz einfach deshalb, weil der nächste Anbieter nur einen Klick entfernt ist und viele Medikamentenpreise sind reguliert. Da ist also quasi egal, wo ich kaufe. Und bei denen, die nicht reguliert sind, da ist natürlich dann umso härterer Wettbewerb angesagt. Also wenn ich dann zum Beispiel Aspirin bestellen will, da wird da um den letzten Cent quasi sich unterboten und gerungen. Und klar, jetzt muss ich natürlich als Kunde nicht unbedingt mich bei 10 oder 20 Online-Apotheken registrieren, um da am Schluss auch wirklich auf dem Cent genau dann den günstigsten Anbieter zu finden. Aber wenn es doch größere Preisunterschiede gibt und nicht nur um 5 Cent pro Packung geht, dann lohnt sich das eben doch und dann machen das auch viele. Und dementsprechend, wie gesagt, ist das ein sehr, sehr wettbewerbsintensives Business und deswegen, ja, für mich, ich würde in diese Branche nicht unbedingt investieren und hatte in der Vergangenheit mich auch schon mehrfach negativ zur Aktie von Redcare Pharmacy, wie gesagt, der ehemaligen Shop-Apotheke, geäußert. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von TKMS, ThyssenKrupp Marine Systems, war ja eigentlich schon mal fast pleite, wollte man eigentlich in die Insolvenz schicken von Seiten von ThyssenKrupp, der Muttergesellschaft, dann aufgrund der ganzen Kriege und der Aufrüstung hier in Deutschland, konnte man das Unternehmen sogar an die Börse bringen, zuletzt dann gut gelaufen, aber zuletzt, jetzt in den letzten Tagen, kam es dann eben zu Gewinnmitnahmen bei Rüstungsaktien, ja auch Rheinmetall und andere, die unter Druck geraten sind, und ich hatte darauf ja auch hier im Podcast und woanders frühzeitig hingewiesen. Aus meiner Sicht ist hier die glänzende Zukunft aufgrund der Aufrüstung in Europa und Deutschland und so weiter schon weitestgehend in den Kursen enthalten. Das wurde in den letzten 1, 2, 3 Jahren eingepreist. Jetzt muss das Ganze folgen, aber selbst wenn das passiert, dann würde damit ja nur der aktuelle Kurs im Prinzip unterstützt, aber es käme ja nicht noch zu weiteren positiven Überraschungen und deswegen frage ich mich, was der Trigger für weitere Kursgewinne eben hätte sein sollen. Dementsprechend ein Rheinmetall, hatte ich bei 2000 Euro und mehr gesagt, sollte man eher mal verkaufen, wenn man ganz mutig ist, vielleicht auch shorten. Bei Hensoldt und auch Renk hatte ich mich dementsprechend geäußert. Zuletzt ist dann auch Vincorion, glaube ich, heißen sie, an die Börse gegangen. War eigentlich ein recht guter Börsengang, aber auch da kann man sich natürlich fragen, warum bringt ein Private Equity Unternehmen seine Beteiligung jetzt an die Börse? Ganz einfach, weil jetzt noch ein guter Zeitpunkt ist, weil man jetzt noch hohe Kurse eben aufrufen kann. Und ich vermute, dass es hier, wie gesagt, in den nächsten Wochen und Monaten tendenziell im Rüstungssektor eher ein bisschen abwärts gehen sollte. Das heißt jetzt nicht, dass ein Rheinmetall crashen wird oder dass jetzt andere Aktien wie TKMS crashen werden. Aber ich sehe jetzt nicht mehr das ganz große Aufwärtspotenzial. Und wenn ich hier drin wäre und Gewinne hätte, würde ich tendenziell dazu tendieren, die auch mal mitzunehmen, zumindest Teilgewinne. Die Gewinnerseite Auto1 oder Auto1 Group, Delivery Hero und Lanxess. Auto1, Auto1 Group hatte ich zuletzt positiv immer wieder besprochen. Die Aktie hat ja auch einen Höhenflug hingelegt. Ich hatte auch das Unternehmen auf dem Eigenkapitalforum besucht, hatte danach mich nochmal positiv geäußert. Die Aktie hat in der Spitze fast 30 Euro erreicht. Ich hatte dort aber auch gesagt, dass ab 30 Euro die Luft sehr, sehr dünn wird, dass man da auch mal Gewinne mitnehmen sollte. Hätte jetzt nicht erwartet, dass sie sich von den Höchstkursen dann mehr oder weniger halbiert. Da hat sicherlich die geopolitische Situation und die Schwäche am Gesamtmarkt auch mit reingespielt. Aber dass bei 30 Euro und mehr der Kurs etwas heiß gelaufen war, das war schon klar. Aber jetzt nach der Halbierung ist sie wieder recht interessant. Heute springt sie fast 7% an. Das ist schon wieder ein bisschen viel, aber vielleicht fällt sie in den nächsten Tagen nochmal in Richtung 14, 15 Euro. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, hier mal eine erste Position dann zu kaufen. Delivery Hero halte ich nach wie vor nicht viel von. Die Aktie springt heute fast 8%. Natürlich auf der einen Seite dank des Gesamtmarktes, der dann am Schluss sehr schönes Plus gedreht ist. Auf der anderen Seite gibt es hier aber auch aktivistische Investoren, die jetzt hier massiv Druck machen, die auch das Management weiter unter Druck setzen. Die sagen, man könne hier mehr aus dem Unternehmen machen. Das mag sogar sein, also 16,50 Euro, da würde ich die Aktie jetzt auch nicht mehr shorten. Oder zuletzt war sie ja noch tiefer, sie ist ja heute fast 8% angesprungen. Aber nach wie vor sehe ich hier kein wirkliches Geschäftsmodell. Das ist einfach ein Unternehmen, eine Art Hedgefonds, der mit Lieferdiensten handelt. Und deswegen habe ich mich immer von der Aktie ferngehalten, würde das weiterhin tun. Aber wie gesagt, nachdem ich bei Kursen von 100 und mehr, teilweise haben wir sie auch in meinem Tax-Service seinerzeit da geschortet, sehr, sehr bearish für die Aktie war, würde ich jetzt sagen, okay, da haben sich die Bären jetzt so ein bisschen austoben können und ich würde jetzt nicht weiter darauf rumprügeln, aber das heißt jetzt noch lange nicht, dass ich dann die Gegenseite spielen würde. Also das ist einfach eine Aktie, die man aus meiner Sicht nicht braucht und was die jemals im DAX zu suchen gehabt hat, weiß ich auch bis heute nicht. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Lanxess, springt sogar fast 9% nach oben, zuletzt natürlich nochmal stark unter Druck geraten. Zum einen aufgrund der geopolitischen Lage, weil natürlich Chemie sehr stark auch mit Öl immer verwoben ist, mit Ausnahme der Wacker Chemie, die da ein bisschen anderes Chemieunternehmen sind in Deutschland. aber natürlich auch, weil sie zuletzt Zahlen vorgelegt haben und die haben so ein bisschen aufhorchen lassen, denn es gibt hier eine Schuldenproblematik, wenn man so will, und es gibt durchaus ernstzunehmende Anleger oder Analysten, die hier Angst haben, dass das Unternehmen in eine Insolvenz schlittern könnte. Ich habe mir das jetzt so ein bisschen angeschaut, halte diese Ängste zwar für ein bisschen überzogen, aber man weiß es am Ende nicht und von daher, dass man hier vorsichtig ist, kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite, hier haben letztes Jahr einige amerikanische Hedgefonds investiert. Zwischenzeitlich ist die Aktie dann ja auch mal schön angesprungen. Ob die dann tatsächlich ausgestiegen sind oder heute noch da drin hängen, muss man abwarten. Aber in der Vergangenheit waren das auch Hedgefonds, die teilweise mit Unternehmen ja durch schlechte Zeiten gegangen sind und am Ende dann profitieren konnten. Daniel Loeb beispielsweise hat, glaube ich, auch eine Microsoft zu Kursen von 20, 25 Dollar eingesammelt und am Ende damit dann den Jackpot gewonnen. Also insofern mal abwarten. Ich würde Langzess noch nicht abschreiben, aber sicherlich wahr ist und bleibt das eine sehr spekulative Aktie. Und da sollte man definitiv nur investieren, wenn man weiß, was man tut. Dann der SDAX, heute auch am Ende mit einem Plus von 265,03 Punkten oder 1,64% bei 16.463,01 Punkten aus dem Handel gegangen. Charttechnisch auch mehr oder weniger alles nach unten ausgereizt. Im Tief lag der Index so im Bereich von etwa 15.750 oder unter 15.750 Punkten. Maximal kann er so ja 15.600 noch ausreizen. Das Intraday-Reversal tat also auch hier gut, hat erst einmal die Bullen so ein bisschen gerettet, aber es kann auch keine endgültige Entwarnung gegeben werden und das muss man weiterhin engmaschig beobachten. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite SMA Solar mit einem Minus von über 3%. Durchaus nachvollziehbar, weil die Aktie zuletzt zu heiß gelaufen ist. Dennoch muss man sagen, halten sich die Kursverluste zuletzt auch in Grenzen. Die Aktie ist immer mal wieder ein Tagesverlierer mit 3, 4, 5% Minus, aber am nächsten Tag gewinnt sie dann eben auch wieder deutlich und läuft somit auf hohem Niveau so ein bisschen seitwärts abwärts. Aus meiner Sicht, wie gesagt, die Bewertung eigentlich ein bisschen hoch. Ich hatte sie bei 110 und mehr als Short-Kandidaten gesehen, hatte gesagt, die kann sich locker halbieren und mehr. Sie hat sich dann im Prinzip gezehntelt, fiel teilweise unter 10 Euro, aber zuletzt dann eben auch stark erholt und jetzt, wie gesagt, pendelt sich das so ein bisschen aus, muss man definitiv auch im Auge behalten. Dann Evotec, zuletzt absolut enttäuschend, muss man sagen. Die Aktie dann auch unter die Marke von 5 Euro gefallen, damit ein Verkaufssignal generiert und das Kursziel daraus liegt im Bereich von 4 Euro. 4,15 Euro ist man heute angekommen, ein Minus von 3,4%. Mal schauen, wann die 4-Euro-Marke erreicht wird und ob es dann endlich mal zu einem Turnaround kommt. Fundamental hat das Unternehmen die Chance zu einem Turnaround. Das Management muss jetzt hier aber mal abliefern. Ist ja ein neues Management, Dr. Werner Landthaler, damals mit seinem unrühmlichen Abgang. Und wie gesagt, hier kommt es jetzt auf das Management entscheidend an. Man hat durchaus Werte, wie zum Beispiel auch die Beteiligung an diesem Biotech-Unternehmen, das ja Amgen übernehmen möchte. Aber jetzt muss hier auch mal was abgeliefert werden. Und da sah es bei Evotec leider ein bisschen schlecht aus. Und der Tagesverlierer, die Aktie von Gerresheimer, auch da geht es natürlich wild drunter und drüber. Das Unternehmen musste zuletzt bekannt geben, dass man den Geschäftsbericht nicht rechtzeitig vorlegen kann. Deswegen muss man auch die Hauptversammlung verschieben. Also hier läuft alles andere als rund. Die Aktie ist ja schon komplett gecrashed, hat schon 80% und mehr verloren. Man muss sagen, heute zwar ein dickes Minus von fast 13%, aber die Aktie hatte sich zuletzt nach einem nochmaligen Ausverkauf auch deutlich erholt und ist immer noch nicht zurück auf neue Tiefs gefallen, denn die bisherigen Verlauftiefs oder Korrekturtiefs, die lagen so im Bereich von 15 Euro und heutiger Schlusskurs war immerhin knapp unter 19 Euro. Insofern kann das nach wie vor sein, dass die Aktie sich in einer Bodenbildung befindet, aber das hat man bei dieser Aktie auch schon öfter gedacht. Von daher ist hier Vorsicht angebracht, fundamental passt es nicht, aber gerade wenn ein eigentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen gutes, aber taugliches Unternehmen in eine Krise hineingerät, dann ist das oftmals auch eine Chance für antizyklische Investoren. Wie gesagt, aktuell das Risiko bei Gerresheimer noch sehr groß, aber könnte durchaus sein, dass die Aktie das Schlimmste jetzt langsam hinter sich hat und es hier zu einer nachhaltigen Erholung mal kommt. Aber das hat man bei Bayer auch oft gedacht und es ging dann immer tiefer, ehe es dann zuletzt allerdings auch zu einer Verdopplung kam. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Die Gewinnerseite Deutsche Pfandbriefbank, Otto Bock und PVA Teppler. Deutsche Pfandbriefbank zuletzt auch komplett im Crash-Modus gewesen. Jetzt heute starker Kursanstieg von mehr als 7%. Das ist auf den ersten Blick schön. Auf den zweiten Blick muss man sagen, hat auch diese Aktie jetzt die Chance auf eine Bodenbildung. Mehr ist es aber noch nicht. Und bei Gerresheimer sieht das Ganze auch schon ein bisschen weiter fortgeschritten aus. Also insofern, wenn man schon einen solchen Turnaround spielen möchte, dann wahrscheinlich eher bei Gerresheimer als schon bei der Deutschen Pfandbriefbank. Da wartet man besser noch ein bisschen ab. Dann Otto Bock, eigentlich ein Börsengang, der gar nicht so schlecht war. Die Aktie konnte sich zunächst auch ganz gut entwickeln, zuletzt aber dann deutlich unter Druck geraten. Ist ja so ein Anbieter von Prothesen und solchen Dingen. Gibt da auch welche Anleger, Daniel Kühn beispielsweise, ehemaliger Chefredakteur von StockSpiel, hat mal geschrieben, er investiert nicht gerne in ein solches Unternehmen aus ethischen Gründen. Aus der anderen Seite, mein Papa, der leider vor gut 2 Jahren im Januar 2024 verstorben ist, der hatte schwere Diabetes und brauchte auch solche Dinge, wie sie eben Otto Bock liefert. Das heißt, das ist jetzt nicht immer nur auf Kriegsverletzungen oder sowas zurückzuführen, sondern das kann auch andere gesundheitliche Gründe haben. Und insofern sind das dann doch auch Dinge, die man in der Medizin eben braucht. Otto Bock, wie gesagt, eigentlich ein alteingesessenes deutsches Familienunternehmen. Jetzt mit dem Börsengang, der zunächst gut funktioniert hat, aber dann die Aktie zuletzt mit dem Markt unter Druck geraten, auch weil, und das habe ich beim Börsengang schon gesagt, sie recht hoch bewertet war. Und mit dem Kursrutsch unter die Marke von 63, 62 Euro hat man auch ein Verkaufssignal im Chart gehabt mit Kursziel 50. Heutiger Schlusskurs jetzt knapp unter 50, 49, 88. Kann also durchaus sein, dass die Aktie so langsam eine Bodenbildung einleitet. Aber auch hier muss man sagen, ist noch sehr, sehr früh. Wenn man das vergleicht beispielsweise mit der Deutschen Pfandbriefbank, dann ist es vielleicht ähnlich früh. Gerresheimer ist hier definitiv schon ein bisschen weiter. Und dann PVA Tepler, heute mit einem großen Kurssprung von über 13% und auf über 30 Euro. Und da muss man sagen, die Aktie hat sich zuletzt sehr, sehr schön berappeln können. War ja zwischenzeitlich nach einer Gewinnwarnung unter 20 Euro zurückgefallen. Jetzt aber, und das in einem schwierigen Marktumfeld, diese Rallye um mehr als 50%. Und die Analysten begleiten das mit positiven Empfehlungen. Beispielsweise Jefferies zuletzt mit einem Buy und Kursziel angehoben auf 35 Euro. Morgan Stanley jetzt heute gemeldet, dass man hier eine Beteiligung von über 5% aufgebaut hat. Ist natürlich die Frage, ob man das im eigenen Namen macht oder vielleicht für einen Kunden. Auf jeden Fall hat das dann auch für Übernahmefantasie oder Übernahmegerüchte gesorgt. Und das erklärt dann vielleicht auch den Kurssprung von heute. Nichtsdestotrotz PVA Tepler. Generell gutes Unternehmen, muss man sagen, kenne ich schon seit neuen Marktzeiten, aber auch sehr, sehr zyklisch. Und zuletzt, wie gesagt, erst dieser Einbruch nach der Gewinnwarnung, jetzt diese massive Erholung und das in diesem Marktumfeld. Und jetzt muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Ich würde jetzt nicht mehr auf die gestiegenen Kurse noch draufspringen, aber wer die Aktie hat, kann sie sicherlich behalten und mal schauen, wie es da weitergeht. Vielleicht kommt es ja auch zu einer Übernahme. Dann noch der TecDAX heute mit einem Mini-Plus von 15,18 Punkten oder 0,44%, 3.435,36. Auf der Verliererseite Nordex, SMA Solar und Evotec haben wir alle schon besprochen. Die Gewinnerseite Eckert & Ziegler, Siltronic und Otto Bock. Otto Bock hatten wir auch schon, Eckert & Ziegler. Ja, zuletzt auch deutlicher unter die Räder gekommen. Versucht jetzt auch, sich so ein bisschen zu berappeln. Auch hier so eine Art Bodenbildung, die aber noch in einem frühen Stadium ist. Deswegen, das muss man noch beobachten. Und hier kann man noch nicht ins im Prinzip fallende Messer greifen. Und Siltronic, da bleibt es dabei, was ich zuletzt gesagt habe. Eigentlich halte ich von dem Unternehmen nicht besonders viel, aber der Chipboom, KI-Chips und so weiter, der geht eben weiter. Und die Grundlage von allen Chips sind eben Wafer. Das sind eigentlich Pfennigartikel, muss man fast sagen, die normalerweise von asiatischen Unternehmen kommen. Aber weil eben so viele Chips jetzt produziert werden müssen, weil die Nachfrage so extrem hoch ist, kommt man in Asien auch mit der Waferproduktion kaum nach. Und dann muss man eben ausweichen, so ähnlich wie das seinerzeit im Solarboom in den USA war, als Joe Biden da massiv subventioniert hat, als man dann am Ende auch die Wechselrichter von SMA Solar eben gekauft hat, weil es sonst keine mehr gab. Und so ähnlich ist es jetzt mit den Wafern von Siltronic. Wenn es sonst eben keine mehr gibt, dann kauft man, auch wenn die ein bisschen teurer sind, weil sie in Deutschland produziert werden, die von Siltronic. Qualitativ ist daran ja nichts auszusetzen, da sind die vielleicht sogar eher besser. Und dementsprechend könnte hier eine Sonderkonjunktur bevorstehen. Die Aktie ist zuletzt schon ganz gut gelaufen, hält sich auch recht stabil in diesem schwierigen Marktumfeld. Sie müsste es halt jetzt mal schaffen über die 60-Euro-Marke, dann könnte es sehr schnell Richtung 72 bis 75 gehen. Und am Ende traue ich ihr durchaus 90 bis 100 Euro zu. Allerdings ist es eine Spekulation und wenn die Aktie das abspielen würde, was ich hier ihr zutraue, dann würde ich auch Gewinne mitnehmen und sie danach wahrscheinlich für längere Zeit nicht mehr anschauen. Denn wie gesagt, eigentlich halte ich von dem Unternehmen nicht sehr viel, habe da schon in den vergangenen Jahren öfter negative Artikel auch drüber geschrieben, aber aktuell stehen sie halt mitten in diesem Chipboom und da könnten sie kurzfristig ein Profiteur werden, ähnlich wie es seinerzeit SMA Solar eben war. Dann noch kurz zum US-Markt. Der Dow Jones heute mit einem gigantischen Plus zum Handelsende von 887,92 Punkten. Jetzt sehe ich gerade, nein, das stimmt gar nicht. Da ist die Kursfeststellung hängen geblieben. Zum Handelsende war es nur ein Plus von, jetzt haben wir hier, jetzt mal eine andere Kursfeststellung. 631 Punkten, wenn das denn stimmt, oder 1,38%, 46.208,47, keine Ahnung, warum die Kurse da bei StockSwee hängen. Gewinner, Verlierer, muss ich mich jetzt auf StockSwee verlassen, weiß jetzt auch nicht, ob das stimmt. Dementsprechend wäre das 3M, Caterpillar und Goldman Sachs auf der Gewinnerseite, Johnson & Johnson, Procter & Gamble und Coca-Cola auf der Verliererseite. würde insofern Sinn ergeben, weil Konsumgüter, defensive Werte wie Coca-Cola, Procter & Gamble, die liefen zuletzt ohnehin schon nicht gut aufgrund von Inflationsängsten und dass man da vielleicht nicht unbedingt auf Markenprodukte setzt. Aber es sind trotzdem natürlich auch eher defensive Werte und an einem guten Tag wie heute sind die nicht unbedingt dann gefragt. Und die Gewinnerseite, Goldman Sachs, Finanzsektor eher spekulativ getrieben. Da müssen die Märkte auch passen. Könnte sein, Caterpillar ohnehin mit einer Mega-Rally zuletzt, sieht sich ja selbst auch als KI-Profiteur. Und 3M, da gab es zwischenzeitlich ja das größere Comeback, dann wieder der Rücksetzer, und dass da jetzt dieser Rücksetzer so langsam dann aufgefangen wird, das kann ich mir auch vorstellen. Ob das jetzt stimmt, wie gesagt, da hinkt die Kursfeststellung bei Stock 3, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich die Gewinner und Verlierer des Tages im Dow Jones waren, aber gut, haben wir sie mal durchgesprochen und ja, das soll es dann erstmal dazu gewesen sein. Dann eher so ein P500, jetzt muss ich mal schauen, ob da die Kursfeststellung stimmt. Ja, das scheint etwa hinzukommen, wobei das jetzt auch schon nachbörsliche Kurse sind. Offizieller Schlusskurs war 6581,0, ein Plus von 74,52 Punkten oder 1,15%. Ja, das, wie gesagt, kommt hier einigermaßen hin. Gewinner, Verlierer wären dementsprechend gewesen auf der Verliererseite Linde, Huntington Ingalls Industries und CF Industries Holdings. Linde, Industriegase, generell hoch bewertete Aktie, dass da auch mal Gewinne mitgenommen werden nach teilweise Monster-Rallies über Jahre, das kann ich durchaus nachvollziehen. Es gibt ja in Japan auch Nippon Sanso, wo ja auch Abilitato immer wieder drüber berichtet hat als Konkurrenz und noch ein paar andere. Generell interessanter Sektor, aber natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelaufen und wie gesagt, dass da vielleicht auch mal irgendwann Gewinne mitgenommen werden, kann ich mir vorstellen. Huntington Ingalls Industries sagt mir jetzt wenig und CF Industries ist aus der Düngemittelbranche. Die sind zuletzt gut gelaufen aufgrund des Krieges im Nahen Osten und nachdem es jetzt heute dazu einer gewissen Deeskalation gekommen ist, hat man hier sicherlich auch mal weitere Gewinne mitgenommen, ein Minus von gut 5%. Die Gewinnerseite: Norwegian Cruise Line, Kinity Electronics und Albemarle. Norwegian Cruise Line, Kreuzfahrtveranstalter, zuletzt natürlich unter dem Nahostkrieg gelitten. Wenn da es jetzt eine kleine Deeskalation gibt, dann springen solche Aktien an. Hier ein Plus von knapp 8%. Dann Kinity Electronics, sagt mir wenig, aber heute auch ein Plus von 8%. Schaut man sich die Aktie allerdings mal etwas näher an, muss man sagen, dass die zuletzt generell schon recht gut gelaufen ist, zwischenzeitlich mal so ein Spike nach oben hatte Richtung $140, dann Rücksetzer in Richtung 105 und seitdem haben die Bullen jetzt eigentlich wieder das Ruder in die Hand genommen. Mit der Aktie werde ich mich definitiv auch wahrscheinlich in den nächsten Tagen mal beschäftigen, denn vom Chart her sieht das interessant aus. Und Albemarle, die haben wir im Total Return Börsenbrief Musterdepot auch sehr erfolgreich. Wir haben zuletzt auch keine Gewinne mitgenommen, als die Aktie teilweise über $200 gestiegen ist. Kann man natürlich im Nachhinein sagen, hätte man vielleicht mal machen sollen, aber wir glauben nach wie vor, dass die Aktie noch weiteres Potenzial hat. Ist ja eigentlich ein Chemiekonzern, der aber sehr stark auch im Bereich Lithium eben unterwegs ist. Und Lithium wird natürlich für Batterien, für Akkus gebraucht, in der Elektromobilität, aber nicht nur da. Gerade auch bei Rechenzentren, da wird man in Zukunft vielleicht auch auf Akkus und so zum Teil zurückgreifen. Hier quasi als Notstrom, wenn mal irgendwas passiert. Und insofern, wie gesagt, absolut interessante Branche Lithium und Albemarle hier ein absolutes Vorzeigeunternehmen. Und die Aktie haben wir schon länger im Musterdepot des Total Return Börsenbrief, waren teilweise schon fast 50% im Minus damit, haben nochmal nachgekauft und zwischenzeitlich lagen wir dann auch plus 100% und mehr. Wie gesagt, durch Währungsschwankungen kommen da immer auch noch ein paar Währungsverluste zuletzt dazu, beziehungsweise jetzt in den letzten Tagen bei der Dollar ja eher ein bisschen stärker. Da haben wir dann ein paar Währungsgewinne dann auch wieder gesehen, aber insgesamt eher noch Währungsverluste. Aber alles in allem, Albemarle, wie gesagt, da sind wir sehr zufrieden mit diesem Musterdepot-Wert und den werden wir auch weiter halten. Und wenn die Aktie nochmal richtig zurücksetzen sollte, werden wir im Musterdepot des Total Return Börsenbrief wahrscheinlich da eher nochmal aufstocken. Ja, und dann noch der Nasdaq 100. Muss ich auch schauen hier. Er hat die Kursfeststellung dann auch um 15.30 Uhr gehangen. Keine Ahnung, was das heute da war. Auf jeden Fall tatsächlich am Handelsende ein Plus von 290,44 Punkten oder 1,22% bei 24.188,5 Neupunkten, was eigentlich relativ enttäuschend ist, denn in der Spitze war der Index schon deutlich, deutlich stärker im Plus und hat dann diese Gewinne leider nicht halten können. Das Tageshoch liegt bei 24.465,16. Also da hat man schon wieder deutlich nachgegeben. Wahrscheinlich eben aufgrund der Kommunikation des Iran, dass das, was Trump da verkündet habe, so nicht ganz stimme. Naja, sei es wie es sei, schauen wir auf die Gewinner-Verlierer. Wie gesagt, weiß das natürlich nicht, ob die stimmen, die Stocks wie hier meldet. Die bei Stoxx Free wären Kraft Heinz, Linde und Thomson Reuters auf der Verliererseite. Kraft Heinz ja generell so ein Dauerverlierer, muss man sagen. Das war eine der schwächeren Aktien oder der schwächeren Deals von Warren Buffett, von Berkshire Hathaway, die ja damals hier in dieses Unternehmen mit einem brasilianischen Investor zusammen eingestiegen sind, dann die Aufspaltung in Kraft Heinz Mondelez bewerkstelligt haben. Zuletzt hat man dann wieder versucht oder angekündigt, man will wieder zusammengehen. Also das ist ein ständiges Hin und Her. Sei es wie es sei, die Aktie, wie gesagt, schon seit Jahren eigentlich ein Underperformer und da muss man derzeit eigentlich gar nicht groß drauf gucken. Linde hatten wir schon, Thomson Reuters zuletzt stärker unter Druck geraten, weil sie als KI-Verlierer gilt. Ob sich das am Ende als richtig herausstellt, muss man noch abwarten. Fakt ist aber, die Aktie hat sich jetzt in relativ kurzer Zeit von Höchstkursen über $200, die wir hier noch ja, im August letzten Jahres gesehen haben, auf deutlich unter $100 mehr als halbiert. Heute auch wieder ein Rückschlag, nachdem die Aktie sich zuletzt mal etwas berappeln konnte, ein bisschen erholen konnte. Und ja, wenn sie am Ende doch kein KI-Verlierer sein sollte, dann wäre das natürlich eine sehr, sehr gute Chance. Aber aktuell ist es noch zu früh, das abzuschätzen. Und die Gewinnerseite, Palantir, AppLovin und Insmed. Palantir, ja, zuletzt auch etwas korrigiert. Generell auch sauteuer die Aktie, gerade bei Kursen von $200 und mehr. Aber es ist natürlich auch ein absolutes Vorzeigeunternehmen und ja, dementsprechend konnte sich die Aktie zwischenzeitlich auch wieder berappeln. Generell fällt auch auf, dass sich der Technologiesektor zuletzt so ein bisschen von diesem ganzen Marktgeschehen aufgrund der geopolitischen Spannungen, aufgrund des Krieges im Nahen Osten abkoppeln konnte. Es gab gestern sogar am Wochenende in den USA sogar einen Medienbericht, dass es hoffnungsvoll sei, weil sich die Magnificent Seven vom S&P 500 so ein bisschen positiv absetzen könnten. Muss man mal abwarten, ob das auch so weitergeht. Ich könnte es mir definitiv vorstellen, insbesondere im Software-Sektor, Software as a Service, ist ja jetzt Anfang dieses Jahres böse eingekracht aufgrund dieses KI- oder AI-Verlierer-Narrativs. Und da muss man mal schauen, wie gesagt, nicht alles, was da als KI-Verlierer gespielt wird, wird am Ende einer sein. Es gibt sicherlich Risiken, ja, aber wie gesagt, da wird auch zum Teil auch ein bisschen übertrieben. Dann AppLovin, eine Aktie, die auch sehr, sehr hoch bewertet war und es eigentlich immer noch ist. Zwischenzeitlich auch mal von Kursen von fast $750 im Tief auf ja, 360 etwa gefallen, konnte sich dann wieder berappeln, über 500 steigen, zurücksetzen. Jetzt haben die Bullen wieder das Ruder in die Hand genommen. Generell zwar ein gutes Unternehmen aus der ja, Online-Werbebranche, wenn man so will, aber da gab es auch in der Vergangenheit schon Unternehmen, die eigentlich gut aussahen und die dann so ein bisschen in Ungnade gefallen sind. The Trade Desk fällt mir jetzt beispielsweise ein, also das muss man mal schauen, ob AppLovin hier langfristig seinen Weg gehen kann. Ich war hier insbesondere zu Kursen von $700 und mehr sehr skeptisch, hatte damit kurzfristig recht, aber man muss auch sagen, nach dieser mehr oder weniger Halbierung konnte sich die Aktie jetzt zuletzt wieder deutlich berappeln und ist wieder auf dem Weg nach oben und sie könnte das Schlimmste jetzt auch schon hinter sich haben, auch wenn sie vergleichsweise hoch bewertet ist. Ja, und der Tagesgewinner Insmed aus dem Medizintechniksektor hier ein Plus von fast 7%. Die Aktie zuletzt, muss man sagen, auch deutlich unter Druck geraten, ist noch nicht so lange her. Ja, im Dezember, Anfang Dezember letzten Jahres stand sie über 210, ist dann im Tief auf unter 140 gefallen, also auch um mehr als ein Drittel. Jetzt versucht sie sich zuletzt so ein bisschen zu berappeln, aber das steht alles noch auf tönernen Füßen. Noch keine nachhaltige Bodenbildung. Heute der Kurssprung von 7% tut gut oder tat gut, aber damit ja, haben die Bullen noch nicht den endgültigen Sieg erreicht, muss man weiterhin beobachten. Und ich hatte die Kryptos zwar schon angesprochen, aber zum Schluss möchte ich zumindest noch auf die Großen ein bisschen eingehen. Der Bitcoin, wie gesagt, konnte auch massiv von diesen Trump-Aussagen profitieren, ist jetzt wieder so im Bereich von $71.000. Das war insofern wichtig, weil er jetzt übers Wochenende doch drohte, unter die 67.500 zu fallen und das wäre schlecht gewesen. Jetzt aber wieder 71.000, konnte sich also deutlich berappeln und man muss sagen, dass obwohl ja kurzfristig zwar Trump hier ein bisschen deeskaliert hat und damit für Kurssprünge gesorgt hat, aber beispielsweise an den Rentenmärkten ja nicht viel passiert ist und es nach wie vor eher die Erwartungen nach Zinserhöhungen gibt, zumindest nicht mehr nach Zinssenkungen. Und das ist eigentlich ein eher maues Umfeld für Bitcoin und die Kryptos, aber sie halten sich nach wie vor sehr gut. Und wie gesagt, ja, in einer Trading Range, sage ich mal so zwischen 67.000 und 72.000, um sie eng zu fassen. Wer sie ein bisschen weiter fassen will, kann vielleicht auch sagen 60.000 bis 76.000. Und Fakt ist, der Kurs muss nochmal nachhaltig über die 72.000, 72.500 und dann auch über die 76.000, damit wir die 80.000, später die 85.000 sehen. Und dann ja, hätten die Bullen so langsam wieder die Kontrolle und man könnte mittelfristig auch noch höhere Kurse erwarten. Ethereum, der Ether natürlich ähnlich wie der Bitcoin nach oben gesprungen, jetzt wieder so im Bereich von $2,150, $2,160, zuletzt ja auch in Richtung 2000er Marke gefallen, konnte die aber relativ problemlos noch verteidigen. Jetzt, wie gesagt, dieser Kurssprung um fast 5%, Der sorgt wieder für etwas mehr Luft. Und prinzipiell ist das, wie gesagt, gut. Aber man muss jetzt abwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt. Es wäre, wie gesagt, wünschenswert, wenn im Iran dieses Mullah-Regime verschwinden würde. Das dürfte aber sehr, sehr schwierig sein. Wenn das eben nicht gelingt, wäre es zumindest wünschenswert, dass man da wieder in ruhigere Fahrwasser kommt, dass die Straße von Hormuz geöffnet ist oder wieder geöffnet werden kann und dann auch offen bleibt, so dass da das Öl wieder durchfließen kann und wir dann auch wieder niedrigere Ölpreise sehen und damit die Situation insgesamt sich normalisiert. Alles in allem muss man, wie gesagt, sagen, die Kryptos schlagen sich für das aktuelle Marktumfeld sehr, sehr gut. Die Aktienmärkte haben sich lange gut geschlagen, sind zuletzt unter Druck geraten, wurden jetzt von Trump gerettet. Und die Rentenmärkte, die spielen aus meiner Sicht ein bisschen verrückt, weil sie hier teilweise Zinserhöhungen sehen, was ich mir wirklich ja nicht vorstellen möchte eigentlich sogar. Und ansonsten, warum Gold und Silber unter Druck stehen, hatte ich eingangs schon erwähnt, weil man eben Liquidität braucht und dann nimmt man das, was zuletzt gut gelaufen ist, um zu verkaufen. Das war ja seinerzeit beim Corona-Crash oder Covid-Crash auch so. Da war zuvor der Bitcoin ja gut angesprungen und dann kam es eben zu den Lockdowns und kurzfristig zu einem Crash am Kryptomarkt und später gingen die Kurse dann durch die Decke. Auch seinerzeit wurde auch Gold ausverkauft. Wie gesagt, wenn man Liquidität braucht, dann nimmt man alles und macht es eben zu Geld, zu Cash und bevorzugt das, was zuletzt gut gelaufen ist. Und Gold und Silber waren zuletzt eben sehr, sehr gut gelaufen, wohingegen diesmal der Bitcoin im Vorfeld ja, wie gesagt, sich in der Spitze fast halbiert hat und damit für viele vielleicht auch keine Option jetzt war, ihn zu liquidieren, um hier Cash aufzubauen. Ja, das soll's für heute gewesen sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch der Podcast gefallen hat. Wenn ja, gerne liken, gerne auch mal kommentieren und vor allen Dingen positiv bewerten. Ansonsten geht's am morgigen Dienstag dann weiter auf meinem YouTube-Kanal. Mal gespannt, was ich da morgen für ein Thema haben werde. Ich entscheide das immer sehr kurzfristig. Ja, und in diesem Sinne, schaut auch bei Just Trade vorbei. Verabschiede ich mich für heute und sage wie immer, tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.